Ich bete gerade noch zum Anfang. Ja, Vater im Himmel, wir versammeln uns hier vor dir und ganz im Wissen, dass du musst reden durch dein Wort. Du siehst, auch eine Bibelstunde, man kann sie vorbereiten, aber wenn dein Geist nicht wirkt, wenn du nicht Gnade schenkst, dann ja, kommt unser Geist nichts mit über. Und so möchte ich dich einfach bitten, dass du unser Herz weit aufmachst und einfach das lässt reingehen und als guten Samen aufgehen, den du willst. Amen. Wir steigen ein in Jakobus 2, mal Vers 1 bis 13. Und ihr seht hier vorne nochmal eingeblendet. Der Fruchtenbaum hat ja in seiner Auslegung oder in seinem Buch zum Jakobusbrief so 6 grundlegende Prüfungen respektive Glaubensproben festgelegt. Und wir haben jetzt die letzten paar Mal die Glaubensprobe angeschaut, also dass man sieht, wie steht es mit meinem Glauben, wie wir als Mensch mit unserem Herz, mit unserer Natur eben auf das Wort Gottes reagieren. Und heute wollen wir ganz klar fokussieren in diesem Vers 1 bis 13, wie ist denn unsere Reaktion auf soziale Unterschiede innerhalb der Gemeinde? Soziale Unterschiede, sehr ein interessantes Thema. Und ich werde hier drinnen zuerst auf die sozialen Unterschiede zu reden kommen und werde dann einen Exkurs machen zum Thema Gesetz und Gnade, weil es dann ganz klar auch angesprochen wird in diesen Versen. Und ich habe es vorhin schon Markus gesagt, ich werde es so im Stich wie der Florian Inhauser, der Moderator der Tagesschau, der am Schluss alles sagt, das Stand der Dinge im Moment. Also ganz im Wissen darum, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Also ich gebe euch einfach das weiter, was ich dort in diesem Text erkannt habe, bin dort immer wieder auch bereit, eben, in dem Sinn Korrektur anzunehmen, falls ich mich da jetzt thematisch würde verrennen heute Abend. Aber es ist vielleicht nicht gerade ein ganz einfaches Thema, darum es braucht immer Gnade, dass das Richtige überkommt. Gut, in dem Sinn soll es vor allem ermutigend sein, einmal mehr heute Abend, ganz im Wissen darum, dass wir Menschen sind und dass wir alle Gnade brauchen. Und wenn ihr vielleicht gerade in dieser Thematik mit den sozialen Unterschieden, aber wenn man so etwas vorbereitet, trifft es einem ja selber am meisten, feststellt, seid nicht frustriert, es hat einen gezahlt für eure Schwachheiten, wir gehen einfach weiter, Schritt für Schritt. Gut, der langen Einführung, kurzer Sinn, lesen euch aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, die Versen 1 bis 13 vor, wie immer nach der bewährten Schlachter 2000. Jakobus 2, Vers 1 bis 13. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz, zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen und setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Mal bis daher, Jakobus 2, 13, 2, 1 bis 13. Unser Glaube wird durch unsere Reaktion auf soziale Unterschiede erprobt und immer auch gerade in einem Zusammenleben als Gemeinde. Wenn man jetzt über soziale Unterschiede redet, könnte man ganz plakativ die Frage stellen, ich als SVP-Mitglied, ob ich jetzt eigentlich als Christ zur Partei wechsle. Wer weiß? Spass beiseite. Die erste Hälfte vom Kapitel 2 prangert Praxis an, bestimmten Menschen Ehr zu erweisen. Also Einzelne speziell zu bevorzugen, aufgrund von ihrem sozialen Stand. Und wenn wir jetzt das Neue Testament durchgehen, vor allem dort, wo Jesus auf dieser Welt war und uns sein Beispiel vorgelebt hat, dann können wir eigentlich feststellen, dass das nicht Praxis war von Christus. Eine Bevorzugung in diesem Sinn. Es ist eigentlich im Neuen Testament völlig fremd, dass es bei Jesus eine Zweiklasse- oder eine Drei- oder eine Vierklasse-Gesellschaft oder irgendwie ein Kastensystem würde geben. Und im Bereich des christlichen Glaubens, das könnt ihr ganz dick unterstreichen, ist nie Platz für Überheblichkeit oder Diskriminierung. Und das hier ist ja ganz klar im Kontext der Gemeinde. Und ihr kommt ja selber mit über, wie ihr alle bissen oder fast gefressen werdet. He? Es gibt ja so die einschlägige Bibelstelle, dass man aufpassen soll, dass man sich nicht gegenseitig auffrisst. Nicht vor Liebe, sondern eben vor welchen sündigen Regungen auch immer. Aber bleiben wir hier beim Jakobus. Im griechischen Text findet sich hier die Wortbedeutung, wenn man von den Unterschieden redet, wird das im Griechischen Wort für Wort so übersetzt, seid nicht mit Ansehen der Person festhaltend. Und eine Parallelstelle im 3. Mose 19, Vers 15 verbietet es ausdrücklich, eine Person aufgrund von Stellung schon nur zu bewundern. Also wenn es jemanden zu bewundern gibt, dann sicher Jesus Christus, aber nicht irgendwie eine Person in der Gemeinde, die sich irgendwie verdient hat gemacht, durch weiss ich was. Wir lesen da 3. Mose 19, Vers 15. Ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht. Du sollst weder die Person des Geringen ansehen, noch die Person des Großen ehren, sondern du sollst deinen Nächsten gerecht richten. Also schon im Alten Testament und im Neuen Testament parallel dazu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hand aufs Herz, wie sieht es bei uns aus, wie gehen wir mit Personen um, die einen gewissen gesellschaftlichen Status haben? Als Menschen stehen wir ja sehr starke Tendenz, ich sage jetzt mal, als Menschen im Jahr 2018, es ist sicher auch immer ein Effekt von Sozialisierung, vom Umfeld, wo man drinnen aufwächst, drinnen lebt. Und auch wir Christen sind ja in einem gesellschaftlichen Kontext drin, aber die Erklärung bringe ich nicht als Entschuldigung, sondern einfach, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, wie stark dass die christliche Gemeinde halt einfach auch beeinflusst ist vom gesellschaftlichen Brimborium rundherum. Wir schauen nur mal die Modetrends an, oder? Also, irgendwann ist, wie soll ich sagen, man tut sich mit der Zeit assimilieren. Eine gewisse Assimilation ist ja nicht schlecht. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich. Und das schönste Beispiel von sich abgrenzen von einer Glaubenskongregation, sage ich jetzt mal, das sind die Amischen in Amerika. Vielleicht kennt ihr das Beispiel. Es hat zwei Täufergruppen in der Schweiz gegeben. Der Reist, das sind die Reistschen gewesen, und der Ammann, das waren die Ammannschen gewesen. Und der Ammann und der Reist waren sich uneinig gewesen, wie wollen wir das handhaben mit dem Abendmahl. Und der Reist hat gesagt, ja, wir schliessen es einfach bei Sünde vom Abendmahl aus, aber sonst sozial tun wir sie nicht ächten. Und der Ammann hat gesagt, die dürfen auch daheim in der Familie auch nicht am Familientisch sitzen, die dürfen nicht das Ehebett teilen und so weiter und so fort, bis sie auf Knäu und weiss ich was, Buße haben da, in Sack und Asche. Und das ist dann so weit gegangen, dass der Reist der Ammann gebannt hat und der Ammann der Reist und, wie gesagt, Anathema, also verdammt seist du, oder? Und der Ammann, dass er sich nicht hat müssen assimilieren an die gesellschaftlichen Verhältnisse, ist dann, so wie es die Leute mit der Mayflower haben gemacht, die Richtung Amerika gesegelt sind, der ist dann ausgewandert irgendwann, ist mit seiner Gruppe. Und weil Amerika dann noch nicht so stark besiedelt ist, ich glaube in Philadelphia sind sie noch bis heute eigentlich ihre Situation oder haben bis heute die Möglichkeit, sich eben nicht dieser Welt anzupassen. Wobei, da hat man natürlich von einer riesen Werkgerechtigkeit. Ich will jetzt nicht die Amanschen oder die Amischen da in den Himmel hochlöpfen. Aber einfach nur so zum Zeigen, als praktisches Beispiel, wie das geht mit eben assimilieren oder nicht. Und geistlich gesehen ist es eigentlich genau das Gleiche. Ihr lebt zwar in dieser Welt, aber seid nicht von dieser Welt. Und so sollten wir uns eigentlich verhalten, um wieder zurückzukommen zum Punkt von das Ansehen vor Person. Nicht hoch zu achten oder einfach gar nicht auf das zu schauen. Gut, zurück nach dem kurzen historischen Exkurs wieder zu unserem Text. Als wir die Tendenz, uns von der gesellschaftlichen Stellung von einem Menschen zu blenden. Und auch in unseren Reihen stehen wir in der Gefahr, Leute aufgrund von ihrem wirtschaftlichen Erfolg, zum Beispiel, zu verehren oder ihnen auch innerhalb der Gemeinde einen besonderen Stellenwert zuzukommen. Besonders viele Gesprächsminuten mit denen zu verbringen nach der Predigt oder im Vorräumli. Oder vielleicht will ich mit irgendetwas im Gespräch bleiben. Und die Welt ist ja bestrebt, in meinem Kollegenumkreis sehe ich das sehr stark, aber auch bei mir persönlich, mit möglichst vielen Personen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gut vernetzt zu sein. Warum? Nicht nur über Social Media. Aber man tut sich doch immer irgendwo ausrechnen, wenn ich es jetzt mit dem gut kann und dann noch ein Kompliment verteilen und dann noch ein liebes Briefli schreiben, nichts gegen Briefli schreiben, dann könnte ich da irgendwie mal in Rang und Ansehen aufgeklüpft werden. Und Hand aufs Herz, ihr müsst noch nicht offenbaren, aber geht es uns nicht allen auch ein bisschen so? Und damit sage ich nicht, wir sollen nicht gut vernetzt sein. Es ist einfach eine gesellschaftliche Tatsache, dass man das heute bis zu einem gewissen Muss, aber unsere geistliche Haltung soll durch das nicht korrumpiert werden. Also, wir sollen gleich sauber bleiben in unseren Gedanken und in der Beurteilung von Sache. Es ist immer die Frage, welchen Stellenwert geben wir diesen Sachen? Und die grösste Frage ist schon, ob ich durch Missverhalten in der Gesellschaft und vor allem jetzt in der Gemeinde, wir reden immer von der Gemeinde heute Abend, ob ich durch Missverhalten in der Gemeinde auch irgendwo nonverbal oder verbal vielleicht einen Unterschied mache im Ansehen der Person. Man steigt ja bekanntlich in Gunst von anderen, wenn man mit Herr und Frau XY, die irgendwie Berühmtheit erlangt haben in den christlichen Kreisen, hat können ganz Mittag essen. Oder wenn man sagen kann, ja, ich bin halt der Götti von dem und so weiter. Was auch immer. Also, ich glaube, ihr spürt es. Der Jakobus bringt ganz klar hier zum Ausdruck, das wäre in der Gemeinde ein Unterschied im Ansehen von Person macht, sich zum Richter aufspielt. Zum Richter. Weil, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine neue Kreatur in Christus sind, dann soll es eigentlich nur noch den Unterschied geben zwischen gerettet und nicht gerettet. Und selbst bei diesem Unterschied wäre es nicht ein Grund, sich zum Richter aufzuspielen. Weil was will ich beurteilen, wie es in deinem Herz aussieht? Und was willst du beurteilen, wie es in meinem Herz aussieht? Wir kommen dann noch zu dem, was an die Oberfläche spielt, nämlich den Zitaten, oder? Da sind wir auch wieder beim Jakobus-Thema. Taten sollen eigentlich verraten, wessen Geisteskind wir sind. Also, wir haben nicht mal gegenüber Ungläubigen oder gegenüber Leuten, die in Sünde fallen, in dem Sinn, das Recht, uns zu überheben oder irgendwo abwertend oder schlecht von Menschen zu denken. Wenn wir das Beispiel von Jesus anschauen, wo Sünde ganz klar beim Namen nennt, verurteilt, aber sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Oder? Deine Sünden sind dir vergeben. Also, die erste Hälfte von Kapitel 2 ist ganz klar, bestimmte Menschen eher zu erweisen, Einzelne zu bevorzugen, ist völlig fremd im Neuen Testament. Wer hat gewisse Leute bevorzugt im Neuen Testament? Wer hat be- und verurteilt? Genau, die Schriftgelehrten. Die, die eigentlich die Schrift hätten kennt und auch die Mose-Stelle sehr wahrscheinlich auswendig können zitieren. Das sind die gewesen. Man kann es eigentlich so sagen, und das klingt fast so wie ein wie soll ich sagen, wie ein UNO-Kontrakt. Wer anderen wegen ihrer Geburt, ihrer Rasse, wegen ihrem Geschlecht oder wegen der Armut tut verachten, der verleugnet praktisch den Glauben. Der verleugnet den Glauben, der verleugnet eigentlich das, was Jesus vorgelebt hat. Jesus hat das vorgelebt, dass eben alle sie willkommen sehen. Auch der Schriftgelehrte, der mitten in der Nacht kam, oder? Dass seine Kollegen eben wegen dem sozialen Status nicht plötzlich noch entdecken und denken, oh, der geht zu dem, was wir eigentlich sehen wollen, am Kreuz hängen. Soweit zu dem. Ich habe da als letzten Punkt noch hergeschrieben. Wir haben Älteste in der Gemeinde, wir haben Eltern und wir bleiben immer Kind von unseren Eltern, bis sie gestorben sind und darüber hinaus natürlich auch. Und dort haben wir einen ganz klaren Auftrag, nicht sie in ihrem Status, wie soll ich sagen, irgendwie in den Himmel aufzulüpfen, aber wir sollen uns ihnen unterordnen. Das ist wieder ein ganz klares Gebot. Also vergessen wir das nicht. Nicht, dass es nachher heisst, ja, im Jakobus heisst, wir sollen alle gleich beurteilen, du hast mir gar nichts zu sagen. Das ist dann wieder das direkt demokratische Verständnis, wo wir völlig aufgeweicht sind, oder? In unserer Gesellschaft. Damit habe ich auch nicht gesagt, direkt demokratische Instrumente sind schlecht. Gut. Aber in einer Theokratie, ist einfach eine Demokratie, die als Basis ein gottloses Volk hat. Die schlechteste der Möglichkeiten. Also eine Demokratie mit absolut gottesfürchtigen Bürgern. Sieht vielleicht nicht so schlecht aus, aber kommt immer noch nicht an die Theokratie her, die eigentlich Gott eingerichtet hat. Aber ihr spürt schon, es tut irgendwo weh in den Ohren. Was? Theokratie? Das ist doch... Ja. Jetzt seht ihr schon, wie man sozialisiert ist. Aber wir sind Kinder unserer Zeit, aber gleich nicht von dieser Welt. Und jetzt gehen wir an das Eingemachte. Wie sieht es denn aus mit der Stellung von diesen Armen, die da verachtet werden? Oder, ja, die eben nicht mit diesen Kleidermarken rumlaufen können wie wir. Ich möchte dazu nochmal, dass wir den Film eingespannt lassen. Der Vers 5 bis 7. Die Verse 5 bis 7 vorlesen im Kapitel 2. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Bis hierher. Es sind meistens die Armen, die von Gott auserwählt werden. Es sind oftmals, wenn wir im Neuen Testament die Berufung der Jünger anschauen, durch Jesus, auch Randgruppen vor damaliger Zeit. Es sind sozial tiefer gestellte. Obwohl der Simon Petrus ein grosses Fischereiunternehmen hatte, der tut mich korrigieren. Weil Schiff hat schon dann gekostet, der musste auch Löhne zahlen, oder? Aber gesellschaftlich sind die nicht gerade so auf dem Thron oben gesehen, oder Zöllner und so weiter. Zöllner waren zwar reich gesehen, aber gesellschaftlich eigentlich besonders von jüdischen Bevölkerung geächtet worden, weil sie an diesen fremden Besatzer auf Ägypt dient haben. Es sind meistens die Armen, die von Gott auserwählt werden. Und der Jakobus stellt eigentlich eine rhetorische Frage, die wir mit Ja beantworten müssen. Weil unser Herr Jesus hat selber gesagt, in Matthäus 11,5, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und es waren die einfachen Leute, die ihn gerne gehört haben, nicht die Reichen oder eben die Aristokraten. Und die Aristokratie eben ist dort vor allem die fromme Oberschicht gewesen, sage ich jetzt mal, im Judentum. Ich will gerade noch vielleicht einen Vorbehalt korrigieren. Es liegt aber auch kein besonderer Vorzug drin, arm zu sein oder ihr Armut. Weil die Armen, die sind ja jetzt hier in diesem neutestamentlichen Kontext oder auch in der Bibel grundsätzlich einzig und allein auf der Grundlage von Gottes Gnade erwählt oder auserwählt worden oder wird hier das Wort an sie gerichtet. Die Armen sind zwar materiell benachteiligt, aber sie sind im Vergleich mit den Reichen auf keinen Fall geistlich benachteiligt. Materiell vielleicht schon. Sie können nicht in dicken Schlitten fahren oder was auch immer, aber geistlich stehen sie den Reichen in gar nichts nach. Und wer sich jetzt in diesem Kontext von Jakobus über einen armen Mensch überhebt, der widerspricht eigentlich der offenbarten Haltung von Gott. Die Armen, die sind auserwählt worden, reich im Glauben zu sein. Reiche sind im Allgemeinen arm im Glauben. Warum? In unserer materiellen Welt, das können wir sehr wahrscheinlich gut nachvollziehen. Ich habe jetzt gerade wieder Versicherungen abgeschlossen. Todesfallversicherung, Hausratversicherung, im Brandfall, was echt mit meinem Häusli passiert, was abbrönt, oder? Möglichst viel Geld soll reinkommen, dass ich dann wieder ein neues bauen kann und so weiter. Also, ihr spürt es so ein bisschen. He? Also, der Herr und Frau Schweizer, nicht nur mir, Herr und Frau Schweizer, sich versichern, die tun sich gegen alles absichern. Und da werden Finanzprodukte gestellt, weisst, dann musst du noch das haben und dann, wieder, wenn du 60 oder 65 bist, noch etwas auszahlt und dann sind dann deine Kinder, deine Gieler in Ausbildung, kosten sie dann viel, tak, 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 es ist alles durchorganisiert, durchfinanziert. Du brauchst gar keinen Glauben mehr, du hast es im Griff, oder? Du bist so in diesem materiellen Zeug verhaftet, dass du eigentlich gar nicht mehr weisst, wer dir die Lohn Ende Monat ermöglicht? Wer dir den Frieden im Land sichert? Wer dir das Essen auf den Tisch bringt? Also, man muss sich schon an die Nase nehmen. Wie gesagt, nochmal, im Kontext unserer Gesellschaft rede ich hier nicht gegen Versicherungen, die Sinn machen, die man abschliessen soll und so weiter. Aber eins kann ich sagen, es ist einfach menschliches Klimbim, wo wir jetzt einfach so sozialisiert sind. Und Westeuropa, was macht das aus? Das ist einfach nicht die Realität vom Rest von dieser Welt. Geht mal ein bisschen südlicher oder ein bisschen östlicher. Ja, da ist die Versicherung viel hingehen, oder? Für das Alter. Nicht irgendwie bei Mobiliar oder bei AXA oder Winterthur, was weiß ich. Ja? Das sind Kinder, Versicherung. Ich will da nicht Exkurs machen. Die Armen wurden auserwählt, reich im Glauben zu sein. Ich greife es nochmal auf. Reiche sind allgemein arm im Glauben, weil sie das Gefühl haben, es funktioniert ja alles, ich habe mein Leben organisiert, ich kann mich auf die steigenden Börsenkurse verlassen. Andererseits sind die Armen von Gott auserwählt, reich im Glauben zu sein. Und jetzt schwingt vielleicht Bergpredigt mit, wo wir ja irgendwie 10 Wochen vorher mal haben angeschaut, so die Parallelen Jakobus zur Bergpredigt. Der Reichtum der Armen besteht eigentlich darin, dass sie gerettet sind und damit eigentlich von allen Segnungen können profitieren können. Weil es heisst, dass man nicht mehr an diese Welt hier wird denken. Man wird sich nicht mal mehr daran erinnern. Gott wird etwas Neues schaffen, wo mein Status, beruflich, in der Gemeinde und so weiter, absolut keine Rolle mehr spielt. Gut, vielleicht noch beim Preisgericht. Also vor allem die Stellung, also mein Verhalten der Gemeinde, oder? Wer der Höchste sein will im Himmelreich, der sei aller anderen Diener. Ja. Ihr Glauben ist eigentlich das, wo sie den grössten Reichtum drin finden. Und es ist eine Wahrheit bezüglich der Stellung. Die Armen sind geistlich reich im Gegensatz zu ihrer Armut, wo sie im Moment drin sind. Und wenn man so Missionarsbiografien liest, wie viel haben die Missionare gehabt? Sie zum Teil, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, mit einem Bündeli auf der Schulter irgendwie auf China, Inlandmission, wo wir in See hergegangen. Leute von euch hier haben sich auch in Mission betätigt oder in diesem Bereich, haben vielleicht auch nicht viel gehabt und spüren plötzlich, ich bin getreut und ich bin gesegnet auch in materiellen Sachen. Ich bin gesegnet in materiellen Sachen. Und ich bin gesegnet, weil ich geistlich begriffen habe, Dominus Providebit, wie es auf dem Fünfliber steht, Gott sorgt vor. Gott sorgt vor. Zum dritten Punkt, die Armen sind Erben vom Reich Gottes. Ich möchte dazu 8, Vers 17 lesen. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, und das geht uns alle an. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Sind wir Kinder, ich komme dann am Schluss dazu noch darauf zurück, dann sind wir Erben und dürfen am Tisch ihr Familie von Gott mit dabei sitzen. Und in Matthäus 5,3 sagt Jesus, dass die geistlich Armen das Reich Gottes werden erben. Jakobus bezeichnet die Armen also als Erben, und sie haben einen Anspruch. Sie haben einen Anspruch auf das Königreich, die Armen. Und Gott lügt nicht, singen wir in einem Lied. Sie haben den Anspruch auf das Königreich. Ergo sollten wir Reichen eigentlich den Armen Ehr in dem Sinn entgegenbringen, sie ehren in ihrem Status und in unserem Umgang mit ihnen. Weil wir hier ganz klar darauf aufmerksam gemacht werden, eben den Unterschied nicht zu machen. Sie haben einen Anspruch auf das Königreich und Gott, eben, Gottes Treue, das habe ich erwähnt, gegenüber seinen Verheißungen, sichert das eigentlich jedem Gläubigen zu. Was heisst jetzt das für mich, ganz persönlich? Und das sind immer die Folien, die ich hier überschreibe mit Hinweisen für die Seelsorge. Weil Seelsorge, das kann jeder von uns einem anderen machen und das betrifft uns. Stellen wir uns mal die Frage, wer steht bei mir innerhalb der Gemeinde hoch im Kurs? Und tun wir mal ganz einfach die Frage beantworten, warum? Warum denn? Und dann stellen wir noch die zweite Frage, wen lasse ich links liegen? Ihr kennt die Situationen, jetzt steht der dort beim Ausgang, hier hinten hat es 3 Türen, ist gebig, nicht mehr die hinterste. Ich muss ihm nicht Hallo sagen. Muss nicht mal arm sein, der Arm. Wenn Lani links liegt, wir lachen eigentlich, aber wir werden, ich lache auch, aber wir werden müssen Rechenschaft ablegen über diese Sache. Und stellt euch als letztes die Frage und nehmt das vielleicht mit in eure stille Zeit, in die nächste Woche muss ich in diesem Punkt vor Gott. Weil wenn ich ja ein Mitbruder, Mitschwester, in dem Sinne so Mobbe, wie es modern heisst, oder auf Neuenglisch, dann mache ich das in erster Linie gegen Gott und nicht gegen dich. Und fragend mich, muss ich mich demütigen und Buss tun? Und ich sage euch einfach, Buss, das ist immer demütigend. Aber wenn wir nicht durch den Zerbruch gehen, werden wir im Himmel nie brillieren. Das ist Demutsschule. Vielleicht muss ich Buss tun. Zuerst mal vor Gott. Und dann wäre es vielleicht noch sinnvoll, je nach Situation, einfach die Person zu konfrontieren und sich zu entschuldigen. Macht das. Ich möchte euch ermutigen, macht das. Es gibt ein ganz anderes Miteinander in der Gemeinde. Sehr wahrscheinlich wird die Gemeinde viel herrlicher dadurch. Gehen wir weg vom Armen und tun wir mal den Reich noch ein bisschen fokussieren. Es heisst ja, es ist töricht, den Reichen erzuerweisen. Und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen historisch Kontext. Dort, wo der Jakobus das drinnen geschrieben hat. Da ist der Kontext wichtig. Wie hat denn die Zeit denn ausgesehen? Normalerweise ist nämlich die gesellschaftliche Gruppe der Reichen gewesen, die das Volk Gottes unterdrückt hat. Und die Argumentation scheint an dieser Stelle vielleicht sogar ein bisschen verwirrend zu sein. Der Reich nämlich, den wir davon lesen hier, ist zweifellos ein Gläubiger, weil es geht ja um die Gemeinde. Das bedeutet aber nicht, dass die Reichen im Vers 6 auch wirklich gläubig sind. Ich lese den Vers 6 nochmal. Ah, jetzt bin ich im Römer. Vers 6, ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Das Verhalten hier vom Unterdrücken oder vom der Arm verachten, da kann man sich die Frage stellen, ob sich hier in diesem Zusammenhang oder in diesem Kontext, ob sich da wirklich um einen gläubigen Reichen handelt. Der Jakobus will hier zum Ausdruck bringen, warum solltet ihr eigentlich Menschen eher erweisen, nur weil sie reich sind? Wenn ihr das tut, dann tut ihr eigentlich denen die Ehre geben, die immer die Ersten waren, die euch eigentlich so ein bisschen umbuxiert haben und vor das Gericht gezogen haben. Und der Calvin, wenn ich den hier zitieren darf, sagt in diesem Zusammenhang, weshalb solltet ihr eure Henker ehren? Ja, das ist so seine Art und Weise, das zu übersetzen. Und ihr kennt selber aus dem Neuen Testament, der Name Jesu ist im Kontext vor Verfolgung, von der Christenverfolgung, auch in der Bibel oder in außerbiblischen Quellen, von der Oberschicht oft durch den Dreck gezogen worden. Der Name Jesu war eigentlich das zentrale Element, das auch provoziert hat und noch heute provoziert. Ich lese nochmal aus dem Jakobus 2, für einen Schritt weiter zu gehen, der Vers 8 bis 11. Dass wir den Kontext haben, nochmal der Vers 7. Lästern Sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nur zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Gesetz wird das königliche Gesetz genannt, weil es einem König gehört und auch König von allen Gesetzen ist. Wenn wir wirklich unseren Nächsten wie uns selber lieben, dann würden wir eigentlich jeden Einzelnen so behandeln, wie wir möchten behandelt werden. Weil wir schätzen es ja selber nicht, wenn wir verachtet werden. Wir schätzen es ja selber nicht, wenn wir an Rang gestellt werden. Nur weil wir vielleicht nicht so viel Geld haben oder uns nicht eben den super Schlitten leisten können. Und darum, einfach weil wir ja auch nicht möchten, dass das mit uns passiert, sollen wir schon gar nicht einfach andere Leute aus irgendwelchen Gründen verachten. Von allen Lehren in der Bibel ist das sehr wahrscheinlich die revolutionärste. Mit dem könnt ihr eigentlich einen gesellschaftlichen Umsturz planen, wenn ihr genug Jünger oder irgendwie die Mehrheit der Bevölkerung findet. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das wäre natürlich ein sanfter Umsturz. Was bedeutet das? Wenn ich den Nächsten liebe wie mich selber, dann sorgen wir für einen anderen, wie wir es für uns selber machen würden. Dann gebe ich eben mein zweites Hemd im Schaft dem anderen. Wir sollten gewillt sein, unseren Besitz mit den Leuten zu teilen, die nicht so privilegiert sind wie wir. Und außerdem sollten wir alles, was unserer Macht steht und liegt, tun, um sicherzustellen, dass sie das Beste lernen können. Jesus. Das ist der Punkt. Wenn ich mein Nächstes liebe wie mich selber, weil ich gerettet bin, weil ich von diesem Heil unverdienterweise darf profitieren, dann geht es doch darum, dass ich das allen anderen sage. Zur Zeit und zur Unzeit. Bei mir ist viel Unzeit. Ja, und dann schweige ich halt. Ich hoffe, euch geht es nicht so. Das Evangelium ist, wenn ihr das weitergebt, ist das einer der grössten Liebesbeweise. Es ist der grösste Liebesbeweis, weil es geht hier um einen geistlichen Tod oder geistliches Leben. Es ist nicht nur ein körperlicher Tod. Wir sind nicht nur körperlich bedroht, sondern vor allem geistlich. Also, wenn ich den Nächsten liebe, wie mir selber, dann gebe ich das Evangelium weiter. Und oftmals basieren eben unsere Entscheidungen, wie ich den Nächsten liebe, wie mir selber, auf der Frage, ja, wie kann ich eigentlich mehr für mich rausholen in dieser Situation? Immer steht das Ich im Zentrum. Wie geht es nach mir, wenn ich jetzt das machen würde? Wenn ich jetzt auf etwas verzichten würde? Und ich verzichte ja nur so, dass die anderen auch möglichst sehen. Also, mit dem Jakobus, wir schmeicheln den Reichen, weil wir hoffen, dass wir belohnt werden. Ganz gleich, ob es jetzt ideell oder materiell ist. Wir vernachlässigen die Armen, weil wir eigentlich nicht Aussicht auf Erfolg haben bei dieser Personengruppe. Die können uns ja nichts geben. Weder gesellschaftlicher Status, mehr Lohn. Ich stelle mich ja immer besser mit meinem Chef als mit meinen Untergebenen, oder? Ja, weil der Chef schaut ja für mein Fortkommen, nicht die Untergebenen, ausser sie gehen mich anschwärzen. Genau, wir verachten die Armen, die Randständigen, weil wir keine Aussicht auf Erfolg haben. Und jetzt sehen wir uns plötzlich mit dem königlichen Gesetz konfrontiert. Es verbietet das Verhalten, das ich vorhin beschrieben haben. Es lehrt uns, unseren Nächsten wie uns selber zu lieben. Und vielleicht fragen wir, ja, wer ist denn unser Nächster? Wer ist denn mein Nächster? Und dann verfahren wir plötzlich im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das könnt ihr im Lukas 10, 29 bis 37 selber nachlesen, dass unser Nächster immer der ist, der in einer Notlage ist, wo wir helfen können. Geistlich, materiell, was auch immer. Dort, wo wir helfen können. Das ist unser Nächster. Jetzt immer wieder im Gemeindekontext. Wer ist unser Nächster? Der, der mich schon 10-mal genervt hat mit der Aussage, weisst, mir geht es nicht gut. Oder der, der mich 10-mal mit der Aussage genervt hat, weisst, mir geht es so gut. Ja, spürt ihr es? Wir sind alle in dieser Gemeinde drin und wir wollen zusammen vorwärts kommen und wir wollen eigentlich Jesus verherrlichen. Dann müssten wir ein bisschen zurückstehen. An dieser Stelle, und es heisst Bibelstunde, wir machen noch 12 Minuten, wir schauen mal, wie weit wir kommen. An dieser Stelle machen wir jetzt ein kleiner Exkurs zum Thema Gesetz und Gnade. Weil jetzt fängt Jakobus an, da schwierige Sachen zu sagen. Ich lese das nochmal vor. Ich muss gerade schauen, dass ich im Kontext innen bleibe. Genau ab Vers 12. Nein, ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Genau, fange nochmal beim Vers 8 an. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, also Gott, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherziger gehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Und jetzt könnte man Angst bekommen. An dieser Stelle, Ansehen vor Person ist, wie wir gelesen haben, eine Verletzung vom grössten Gebot. Es ist einerseits Sünde, weil Gott nicht will, dass wir die Person anschauen. Und andererseits ist es eine Übertretung von einem Gesetz. Sünde bedeutet, dass wir nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen, dass wir seine Maßstäbe nicht erfüllen. Und Übertretung oder Verstoß ist das Verletzen von einem bekannten Gesetz. Ist das klar? He? Sünde und Gesetzesverstoß. Gewisse Handlungen sind sündig, weil sie einfach von Grund auf falsch sind. Aber sie werden zu Übertretungen, wenn es dazu auch noch ein bestimmtes Gesetz gibt, das es verbietet. Ansehen vor Person ist sündig. Und weil das grundsätzlich verkehrt ist. Aber es ist auch eine Übertretung, weil es eben gegen das königliche Gesetz verstößt. Und wir lesen, dass wenn man ein Gebot bricht, lesen wir hier im Jakobus, dass man am ganzen Gesetz schuldig wird. Somit ist das Gesetz eigentlich eine Kette, wo man um den Hals dreht, oder weiss ich, wie. Mit sagen wir 10 Glieder, wenn wir die 10 Gebote nehmen, und wer ein Glied verbricht, macht eigentlich die ganze Kette wertlos. So kann man sich's vielleicht ein bisschen merken. Und Gott erlaubt uns nicht, nur das eine Gebot zu halten, wo uns gerade passt, und die anderen eigentlich zu brechen. Und stellt euch vor, wenn ihr das ganze Leben bis dahin die 10 Gebote gehalten hättet, und jetzt irgendein ist da im Gemeindekontext jemanden so ein bisschen schräg angeschillt hat, weil jetzt eben der ein bisschen komisch schmeckt oder weiss ich was. Gesetz gebrochen. Schuldig. Es gibt natürlich Hoffnung. Ich möchte hier 2 Verse zitieren, nämlich Johannes 1,17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und der 2. Vers aus dem Römer 6,14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und jetzt komme ich nicht mehr daraus. Der Jakobus hat ja gesagt, er wird schuldig am ganzen Gesetz. Und jetzt bringt er hier die 2 Verse. Ich möchte das noch ein bisschen vertiefen. Der 1. Vers, der zeigt uns eigentlich an, da ist ein Herrschaftswechsel passiert. Und der Herrschaftswechsel ist passiert, wo Christus auf die Welt ist gekommen und gestorben ist im Kreuz und auferstanden ist. Das Zweite ist eigentlich das Ergebnis der neuen Herrschaft im Blick auf den Gläubigen. Also welchen Status haben wir als Gläubigen? Wir sind nicht mehr Sklave vor Sünde, sondern, wie es an einer anderen Stelle heisst, wir sind Sklave oder Knecht von Christus geworden. Auf dem Berg Sinai, wenn wir uns das so ein bisschen bildlich mit Sonntagsschulbildern vorstellen, hat Mose das Gesetz entgegengenommen. Und Mose hat eigentlich das Gesetz dem Volk weitergegeben. Gott hat dort eigentlich ganz detailliert seine gerechten und heiligen Forderungen gegenüber dem Volk Israel dargelegt. Und wenn die Menschen im Volk gefolgt haben, ich sage es jetzt mal so ein bisschen plakativ, dann sind sie gesegnet worden. Und wenn sie nicht gefolgt haben, dann sind sie unter einen schweren Fluch gekommen. Es sind Krankheiten gekommen, es ist Tod gekommen, die Erde hat sich aufgemacht und so weiter und so fort. Also die Strafe folgte oftmals auf dem Fuß. Und den Menschen ist es eigentlich nie möglich gewesen, die Forderungen vom Gesetz zu erfüllen. Und wenn es irgendjemand hier innen geschafft hat oder würde schaffen oder gerade dran wäre es zu schaffen, soll sich näher bei mir melden, ich will auch wissen, wie das geht. Gnade auf der anderen Seite bedeutet, dass da zwar ein Gesetz ist, aber jetzt Gott selber, der das Gesetz eingesetzt hat und gesagt, das müsst ihr erfüllen, der hat er Gnade gefunden vor meinen Augen, kommt jetzt selber in Form von seinem Sohn auf die Welt und erfüllt das eigene Gesetz, das er aufgestellt hat. Und all die, die an Christus glauben und ihn als Heiland akzeptieren, leben im erfüllten Gesetz. Also wie sie selber das Gesetz erfüllt haben, weil Christus ihnen lebt. Gott zeigt sich dem Mensch in Christus, wie er ist, und erfüllt dabei gleichzeitig das Gesetz. Und alle gerechten und heiligen Forderungen von Gott sind durch den Tod von Christus und seine Auferstehung erfüllt worden. Und seit diesem Moment ist eigentlich der Segen für alle Leute möglich. Auch wenn wir gar nicht imstande sind, das Gesetz zu erfüllen. Ist das verständlich geworden? Ist ein bisschen kompliziert vielleicht, aber das ist es eigentlich. Da ist ein Gott, der ein Gesetz gibt, das eigentlich kein Mensch erfüllen kann. Und dann ist da der gleiche Gott, der auf die Welt kommt und das Gesetz selber erfüllt und sagt, ich habe es erfüllt und jetzt könnt ihr das Geschenk einfach nur noch annehmen. Das meint der Paulus, wenn er sagt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Das sagt er nämlich den Leuten, die sich wieder durch eine eigene Gesetzlichkeit probieren zu retten, obwohl Christus schon lange gezahlt hat und ist gekommen. Und wir das Geschenk eigentlich könnten aufnehmen oder annehmen. Darum heisst es ja auch, allen, die glauben, wird Vergebung von den Sünden und Gabe vom Heiligen Geist zugesprochen. So, dass es eine Macht in uns innen gibt, die probiert, unser Leben Schritt für Schritt dem Maßstab von Gott anzugleichen. Das nennt man auch die Christusähnlichkeit, die wir eigentlich erreichen sollten. Aber eben, nicht aus einer eigenen Gesetzlichkeit heraus, sondern Freiheit in Christus wäre hier sehr wahrscheinlich das Stichwort. Also, Hinweis für die Seelsorge im Zusammenhang zu Gnade. Unter dem Gesetz hat Gott gefordert, oder fordert heute noch, den Ungläubigen, die es nicht akzeptieren wollen, gib, leist mir deine Liebe und deine Gehorsam. Und er weiss, der Mensch schafft es nicht allein. Das ist vielleicht ein bisschen auch wieder plakativ formuliert. Unter der Gnade mit Christus sagt er, nimm, ich habe es bereits gemacht, empfange meine Liebe und rettende Kraft. Man kann es auch anders formulieren, aber die Forderung vom Gesetz ist, gib, du leisten und so weiter. Christus ist gekommen, hat erfüllt und sagt, nimm mein Geschenk an. Ich habe es für dich gemacht. Quizfrage, welche Aussage ist der Gnade zuzuordnen? Tue dies und lebe oder lebe und tue dies? Genau, letzteres. Jetzt sind wir Gläubige, wenn wir Christus und sein Geschenk angenommen haben. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das fordert, sondern wir sind unter der Gnade. Und im Galater 4 und 5 heisst es: Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz getan, das ist der springende Punkt, er war unter dem Gesetz gewesen, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfangen. Wird das hier klar? Christus, an anderer Stelle heisst, hat müssen gehorsam lehren, sich unter das Gesetz oder das Gesetz erfüllen mit seinem Leben unterzuordnen, weil es ist Gottes Gesetz. Das Gesetz ist per se nichts Schlechtes, es ist heilig, es ist Gottes Gesetz. Er hat es erfüllt, ist gestorben, ist auferstanden und kann uns durch die Auferstehungsmacht, durch sein Blut, das geflossen ist, eigentlich freisprechen vor dem Gesetz, das uns permanent verurteilt. Und sagen, nein, ich habe es erfüllt. Für Markus, für Danita und so weiter. Voilà. Jetzt muss ich schnell schauen. Das, was der Wechsel zustande gebracht hat, liegt einzig und allein im Wort Erlösung. Aber für eine Erlösung mussten wir gelöst werden und der Erlöser musste sterben. Er hat eigentlich sich für uns zum Fluch gemacht, indem dass er am Holz, am Kreuz gestorben ist. Wir lesen das im Galater 3,13. Und jetzt wird es vielleicht vom Ausdruck, den die Bibel hier wählt, ein bisschen schwerer verständlich. Der Glauben selber darf sich als dem Gesetz getötet nennen, wenn wir jetzt den Römer 7,4 zitieren. Und er ist eigentlich im Tod von seinem Stellvertreter, vom Herrn Jesus Christus, dem Gesetz getötet worden. Also mit Christus in seinen Tod getauft. Wenn wir Taufe selber erfahren haben. Aber nicht Taufe ist das, was uns rettet, sondern es ist einfach ein Gehorsamschritt, um zu zeigen, der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wir sind mit Christus in den Tod getauft, in sein Tod getauft. Und durch seine Auferstehungskraft und durch sein Blut, das er hat fliessen lassen, dürfen wir Vergebung von den Sünden und Gnade vor Gott finden. Das Gesetz selber ist nicht gestorben. Im Gegenteil, nie vorher ist die Autorität vom Gesetz eigentlich so bestätigt worden, wie zu dem Zeitpunkt, wo Christus gestorben ist, weil das Gesetz den Tod verlangt für einen Sünder und er hat die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen und darum hat er müssen sterben, weil das Gesetz das fordert, aber er hat den Tod überwunden. Er hat den Tod überwunden. Also nehmt mit, das Gesetz ist von Gott, ist erfüllt worden durch Christus, hat seine höchste Autorität eigentlich in seinem Tod manifestiert von Christus, aber Christus ist grösser. Christus ist grösser. Er hat einfach den Willen Gottes erfüllt, das Gesetz. Und die Gläubigen dürfen sagen, da zitiere ich auch wieder die Schrift, wir sind eines anderen geworden, des aus den Toten Auferweckten, im Römer 7,4. Das heisst, der Gläubige ist jetzt von einer anderen Macht geleitet und ist nicht mehr von Macht vom Gesetzesbuchstaben bestimmt, sondern er ist von Macht von Jesus Christus bestimmt. Damit ist eigentlich das Gesetz auch nicht mehr Grundlage für die Rechtfertigung vom Sünder. Nicht, weil ich das Gesetz einhalte, bin ich gerechtfertigt vor Gott, sondern weil Christus für mich gestorben ist. Weil ich könnte ja das Gesetz gar nicht erfüllen. Die Schriftgelehrten haben sehr wahrscheinlich bis zu ihrem Ableben probiert, das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz ist nicht das bestimmende Element im Leben eines Gläubigen. Es soll es nie sein. Das bestimmende Element soll Christus sein. Und sein Vorbild, was er gelebt hat. Das wird im Galater 3 und 4 aufgezeigt, Kapitel 3 und 4. Nehmt das vielleicht auch noch mit heim, für das für euch durchzulesen. Damit komme ich zum Schluss vom heutigen Abend und möchte euch einfach auch noch mal zwei Folien als Hinweis für die Seelsorge geben, zum Thema Gesetz und Gnade. Wenn jemand Mühe hat mit dieser Gesetzessache und so weiter, darf ich einfach hier sagen, durch Gottes Gnade bist du gerettet und sein Kind. Nicht durch Erfüllung vom Gesetz, durch Gottes Gnade. Ich habe hier einfach ein paar Bibelversen aufgeschrieben, Römer 6, 14, und ich die Folie dann auch wieder schicken. Römer 7, 6, Römer 7, 4, Galater 2, 19. Und kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Wer Christus annimmt, ist eigentlich der verlorene Sohn in dieser Geschichte. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt zu diesem verlorenen Sohn. Der ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Der verlorene Sohn sagt sich ja, ja, ich mache mich wieder auf, gehe heim zu meinem Vater, der Taglöhner werden. Was heisst das eigentlich? Er will selber Abbitte und in dem Sinn Werk leisten, dass er wieder darf Sohn sein darf. Und das wäre ja genau die falsche Gesetzlichkeit. Nein, das ist zwar sie, menschlich, Herr und höchst Gedanken gesehen, aber er hat sich selber wieder wollen, seinem Vater annähern. Aber was macht der Vater? Er gibt ihm das schönste Kleid, er wischt ihn, er gibt ihm einen Ring am Finger, lässt das beste Kalb schlachten oder Kuh oder was es dort ist gesehen. Er ist in Gnade aufgenommen worden. Er ist in Gnade empfangen worden. Er hat seinen Platz als Sohn in diesem Haus, und da hat er sehr wahrscheinlich auch dürfen befehlen, dürfen einnehmen. Und genau so geht es mit uns. Wir müssen nicht zurück zum Vater und sagen, okay, jetzt tue ich jeden Tag fünfmal beten und das machen und das machen und das machen. Nein, es ist Gnade. Stellt euch vor, der Schächer am Kreuz. Was hätte er noch machen können? Der hätte einfach können sagen, ihm sind die Hänge im wahrsten Sinn vom Wort gebunden gesehen oder angenagelt. Herr, denk an mich, wenn du heute in dein Paradies eingehst. Wer hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Der hätte nichts mehr können machen. Der hätte kein Gesetz können erfüllen. Der hätte einfach müssen merken, hey, es ist Gnade. Punkt. Aber für den Heilsplan Gottes gibt es das Gesetz. Aber wir leben nicht mehr darunter. Halleluja, kann man eigentlich sagen. Ein weiterer Hinweis. Du bist erlöst durch das Blut von Christus. Du bist von dem Gesetz gerettet, das dich als Ungläubige schuldig gesprochen hat. Und jetzt könnte man die Frage stellen, ja, gibt es jetzt nicht komische Auswüchse? Wenn ja das Gesetz, ja, wir nicht mehr unter dem Gesetz leben, das wäre ja eine völlig verantwortungslose Freiheit, oder, die wir jetzt hier brauchen können. Jetzt ist eben die Sache die. Wir kommen dann bei den Werken drauf, das nächste Mal. Du haltest dich aus Liebe an die Erlösungstat und weil der Geist Gottes in dir lebt, an sein gelebtes Vorbild. Nicht, weil du noch gerettet werden willst. Du bist gerettet. Aber du orientierst dich jetzt an Christus und was er vorgelebt hat. Du beweisest jetzt eigentlich durch deine Tat, dass du Christus nachfolgst. Und wenn Fehler passieren, und die passieren tagtäglich, dann werden wir täglich verklagt. Täglich verklagt. Tausendfach verklagt. Das ist noch interessant für die, die das nicht kennen. Jetzt muss ich schnell schauen. Ja, das ist, glaube ich, im Offenbarung. Ich habe es hier aufgeschrieben. 12, Vers 10. Vielleicht gibt es noch andere Verse in diesem Kontext, müsst ihr selber nachforschen. Offenbarung 12, Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Wir werden Tag und Nacht verklagt vom Teufel. Wo immer wieder, hat immer noch Zugang in den Thronsaal Gottes, wo immer wieder sagt, der Simon hat das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Hast du es gesehen? Gesetz gebrochen. Ja? Verklagt es aufgrund des Gesetzes. Das ist seine Grundlage. Und jetzt steht im 1. Johannes 2,1. Jetzt müssen wir noch den 1. Johannes finden. So. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so verurteilt ihn das Gesetz. Und es ist niemand da, der ihm hilft. Nein. Und wenn jemand sündigt, ja, das erste Simon 24 gesehen. Ne? Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, wo ein Kläger ist, muss auch ein Fürsprecher her, oder? So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das reicht für alle, wenn sie das Geschenk, das Angebot annehmen. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke, hast du deinen Sohn auf die Erde geschickt und hast gesühnt für das Gesetz, das du den Menschen gegeben hast. Danke vielmals, dürfen wir das Geschenk in Jesus Christus annehmen. Danke, ist das Blut von Jesus geflossen am Kreuz, dass wir unverdienterweise dürfen Gnade finden vor deinen Augen. Und du siehst, wie das läuft in unserer Gemeinde. Und du siehst, wie oft wir schlecht denken von anderen, wie oft wir uns überheben, wie oft wir auf andere herabschauen. Und genauso wie dein Blut von anderen Sünden reinigt, heiligt, Vergebung schenkt, möchten wir dich einfach bitten, vergib du uns, Sünder. Vergib du uns und schenk, dass wir Buße tun. Und leg es uns aufs Herz, zu wem wir gehen sollen und uns entschuldigen. Und auch Buße tun vor den Menschen. Ich möchte dich bitten, dass du uns bewahrst, an diesem Abend mit uns heimkommst in die Nacht und uns einfach Mut gibst für den nächsten Tag, weil wir dürfen wissen, wir dürfen aus der Gnade leben. Amen.